Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 114.
Meinen Sie? Fragte Richemont ironisch.
Ja, wenn ich das sage, so ist es wahr, denn ich bin ja Diplomat. Also, Henry wird Gebhard in Algerien getroffen haben? Wo liegt dieses Gut Breitenheim?
Im preußischen Regierungsbezirk Gumbinnen, eine kleine Strecke hinter Nordenburg.
Gumbinnen? Der Teufel hole diese deutschen oder preußischen Namen, bei denen man sich die Zunge verrenkt und verstaucht. Und wo liegt dieses Gumbinnen?
Nach der russischen Grenze zu.
So weit? Doch, das ist egal. Also, Henry hat Gebhard von Königsau in Algerien getroffen? Er befindet sich auf einer Reise nach Petersburg. Er kommt durch diese Gegend. Da fällt ihm ein, dass sein Freund hier wohnt. Er geht ihn zu besuchen. Er findet ihn nicht, bedauert das natürlich sehr, wird aber herzlich und gastfreundlich aufgenommen.
Ja, so ist mein Plan, stimmte der Alte bei.
Es ist wirklich genial, aber es gibt dabei noch einige Bedenken.
Ich kenne kein einziges.
Gebhard wird nichts von diesem Freunde erzählt haben.
Was schadet oder hindert das? Königsau wird während seiner Reise mehrere Bekanntschaften angeknüpft haben, ohne ausdrücklich von ihnen zu berichten.
Gut, aber Henry wird gefragt werden, wo und wie er den Deutschen in Algerien getroffen hat. Wird das, was er antwortet, mit den Erlebnissen Gebhards stimmen?
Ganz genau.
Das bezweifle ich sehr.
Oh, ich habe auch hier bereits gesorgt. Diese Deutschen haben nämlich, trotzdem sie die größten Ignoranten der Wissenschaft und Bildung sind, die famose Monomanie über alles, was sie sehen, hören oder denken, ein Buch zu schreiben.
Mein Himmel, welch ein Blödsinn, fiel der Graf ein. Wer soll so ein Buch, so ein Schriftwerk, solches Makulatur kaufen?
Es gibt genug Dumme, welche dies tun. Gebhard von Königsau hatte natürlich nach seiner Rückkehr aus Afrika auch nichts Eiligeres zu tun, als schleunigst ein Volumen zusammenzuschmieren.
Welcher Unsinn! Was soll in dem Buche stehen?
Seine Erlebnisse.
Wer in Deutschland kann sich für Afrika interessieren? Kein einziger Mensch. Was weiß ein Deutscher überhaupt von Afrika? Es ist ja bekannt, dass die Deutschen die miserabelsten Geographen sind. Die meisten werden den Namen Afrika noch gar nicht gehört haben. Sie wohnen ja viel zu weit nach Norden. Algerien aber, also Afrika, gehört uns. Wir Franzosen sind es, welche sich ausschließlich mit der Zivilisation von Afrika abgeben, und so gebührt uns auch das ausschließliche Recht, Bücher über diesen Erdteil zu schreiben. Daran mögen sich die Deutschen nur niemals wagen.
Ich kann Ihnen nicht ganz Unrecht geben. Trotzdem aber ist jenes Buch von Königsau geschrieben worden und sogar in einer französischen Übersetzung erschienen. Hier erkennt man wieder einmal die selbstlose Großmut unserer glorreichen Nation. Es hat sich ein mitleidiger französischer Verleger gefunden, um diesem beklagenswerten Deutschen in Form des Honorars eine Almosengabe zukommen zu lassen. Da ich, wenigstens negativ, mich für Königsau interessieren muss, so habe ich mir diese Übersetzung gekauft. Sie gleicht deinem Tagebuche und gibt ganz genau an, was von Datum zu Datum erlebt wurde. Ich werde dem Henry dieses Buch zu lesen geben, und so wird er leicht wissen können, was er zu antworten hat.
Wie dieser Punkt, so wurden auch noch andere Punkte eingehend besprochen, deren Erörterung zum Gelingen des Planes unumgänglich notwendig war. Das Gewitter im Südwesten stand im Begriff, seinen zweiten Blitzstrahl zu versenden, von welchem anzunehmen war, dass er zerstörender wirken würde als der erste. Einige Wochen später fuhr eine Droschke erster Klasse an einem breiten Hauseingange einer der belebtesten Straßen Berlins vor. Der Insasse, ein langer, schmächtiger Herr in elegantem Reiseanzug, aus dessen ganzen Äußeren man den Franzosen vermuten konnte, stieg aus und trat in den Flur. Dort gab es linker Hand eine Glastür, an deren Scheibe dieselben Worte wie auf der über dem Tore angebrachten Firma zu lesen waren. Samuel Kohn, Bankgeschäft und Länderagentur. Der Fremde öffnete diese Tür, trat ein und fragte den in diesem Raume befindlichen Kommiss in französischer Sprache: »Ist Monsieur Kohn zu sprechen?«
»Ja, Monsieur, der Chef ist soeben gekommen«,
antwortete der Kommiss mit einer sehr gewandten Verbeugung, aber in einem desto weniger gewandten Französisch. »Hier, mich melden«, er gab dem Jüngeren die Karte. Kaum hatte dieser einen Blick auf dieselbe geworfen, so zog er fast wie ein Kautschukmann eine abermalige Verbeugung, welche aber alle 32 Richtungen der Windrose durchlief und sprang dann mit einer Eilfertigkeit davon, als sei er in jeder dieser Richtungen von 5 Taranteln und 10 Skorpionen gezwickt und gebissen worden. Er durcheilte das nächste lange, aber schmale Zimmer, in welchem mehrere Kommiss an Stehpulten arbeiteten, riss dann eine Tür auf und schrie hinein:
»Herr Kohn, Herr Kohn, Herr Samuel Kohn, beeilen Sie sich schleunigst zu beginnen, sich zu erheben, um aufzustehen von dem Stuhle, auf welchem Sie doch nicht in sitzend ausruhender Stellung empfangen können den Herrn, welcher auf französischer Manier präsentiert eine Karte mit einer Krone eines Grafen und begehrt zu sprechen das Bankgeschäft und die Länderagentur des Herrn Samuel Kohn in Berlin.«
Der Prinzipal riss dem Kommiss die Karte aus der Hand, betrachtete sie nur den 50. Teil einer Sekunde und antwortete dann, dem Jüngling eine tiefe Verbeugung machend, welche eigentlich dem zu erwartenden Besuche galt: »Eine Krone, ein Graf, seltene Ehre, feines Geschäft jedenfalls, mag eintreten.« Der Kommiss wollte zurück, rannte dabei im Umdrehen aber in den Fremden, welcher bereits hinter ihm stand, da er es nicht für opportun gehalten hatte, zu warten. »Monsieur Kohn«, fragte er in stolzem Tone, »habe die Ehre, habe die große Ehre, bin Kohn selbst, Samuel Kohn vom Bank- und Ländergeschäft.« Diese Worte stieß der Chef unter einem Dutzend seiner tiefen Verbeugungen hervor und zog die Tür dabei hinter dem schnell eintretenden Fremden zu. Dieser ließ sich ohne Aufforderung und alle Umstände in den hier befindlichen Divan nieder, zog eine Zigarre hervor, setzte sie in Brand und sagte dann: »Ich bin Graf Jules Rallion.« Der Bankier wollte mit einer Flut von Höflichkeiten antworten, aber der Franzose schnitt ihm dieselbe durch eine rasche Handbewegung ab und fuhr fort: »Keine überflüssigen Worte. Ich liebe im Geschäft die Kürze. Ich will mit Ihnen ein Geschäft machen.« »Da wird Heil widerfahren, meinem.« »Lassen Sie das Heil fahren, wohin es will. Die Hauptsache ist das Geschäft. Ist Ihnen der Name Königsau bekannt?« »Königsau, ja, guter Name, gute Zahler, feine Leute, pünktliche.« »Gut, gut, wissen Sie, wo die Familie wohnt? Aber antworten Sie möglichst mit kurzen Worten.« »Ganz wie der Herr Graf befehlen. Diese Familie bewohnt das Gut Breitenheim in der Nähe von Nordenburg. Sie besitzt noch ein zweites Gut, welches an das erstere grenzt und...« »Schon gut, ich weiß das. Wissen Sie vielleicht, ob diese beiden Güter verkauft werden?« Der Jude zog ein langes Gesicht und antwortete dann in verwundertem Tone: »Verkauft? Nein. Warum sollten werden die Güter verkauft? Hat doch die Familie nicht einen Heller Schulden oder Hypothek auf ihnen?« »Das ist mir egal«, antwortete der Graf in zurechtweisendem Tone. »Ich will die Güter kaufen. Ich bin durch jene Gegend gekommen und sie hat mir gefallen. Ich suche Ihre Vermittlung. Wenn Sie denken, dass Sie nichts für mich tun können, so wende ich mich an einen anderen Agenten.« Der Jude erschrak. Er versuchte zwar noch einmal den Einwand: »Aber der Besitzer beabsichtigt ja gar nicht zu verkaufen.« Doch da erhob sich der Graf von seinem Sitze und meinte: »Gut, wenn Sie kein Geschick haben, den Besitzer zum Verkaufen zu bewegen, so suche ich mir einen gewandteren Vermittler.« Da sprang ihm der Agent in den Weg und rief: »Bleiben Sie, erlauchter Graf, gehen Sie nicht fort, durchlauchtigster Monsieur. Was ein anderer kann, das bringt Samuel Kohn auch zustande. Sagen Sie mir, ob Sie die Güter partout haben wollen.
Partout.
Das heißt um jeden Preis?
Um jeden Preis.
Aber das wird Ihnen kosten ein großes und schweres Geld.
Was geht Sie das an? Wissen Sie, welchen Wert Sie haben?
Nein, wie viel wollen Sie an diesen Besitz wenden?
Bieten Sie, bis man zuschlägt. Die Summe bezahle ich.
Wann und in welcher Weise, gnädigster Herr?
Sofort und bar.
Anweisung würde genügen.
Ich zahle bar, dabei bleibt es, meinte Rallion hartnäckig. So ein Geschäft und so ein Mann war dem Bankier noch nicht vorgekommen. Dieser Franzose trat auf wie ein Engländer, der seine Guineen gar nicht zählen kann.
Gut, schön, meinte Kuhn. Ich werde sprechen in eigener Person mit Herrn von Königsau. Wann soll ich reisen?
Sofort.
Wohin soll ich geben die Nachricht von meinem Erfolge?
Ich reise mit Ihnen bis Rastenburg. Dort erwarte ich Ihren persönlichen Bericht. Ihr Honorar können wir unterwegs besprechen.
Vorher aber muss ich eine Bedingung machen. Mein Name darf nicht genannt werden. Der Besitzer darf nicht wissen, dass ich es bin, welcher die Güter kauft. Ist dies möglich zu machen?
Es ist nicht leicht, aber Samuel Kuhn verspricht, möglich zu machen, was möglich ist.
Wohlan, so fahre ich nach dem Bahnhof voraus. Beeilen Sie sich nachzukommen. Ich bin nicht gewohnt zu warten.
Er ging und ließ den Agenten in einem Seelenzustand zurück, welcher die größte Ähnlichkeit mit einem Rausch hatte. Trotz dieser Aufregung und trotz allem, was in größter Eile noch zu besorgen war, gelang es dem Agenten, den Bahnhof noch vor Abgang des betreffenden Zuges zu erreichen. Er nahm die beiden mit sich fort. Und einige Tage später rollte ein eleganter Mietwagen auf der Straße dahin, welcher von Nordenburg nach Dakem führte. Diese Straße durchschneidet den zu dem Gute Breitenheim gehörenden Wald, wo links ein Fahrweg abgeht, auf welchem dasselbe zu erreichen ist. In diesen letzteren bog die Kutsche ein und fuhr nach ungefähr 5 Minuten in den offenen Hof der Besitzung. Ein junger, elegant gekleideter und wohlfrisierter Herr stieg aus. 2 der auf dem Hofe befindlichen Knechte eilten herbei zu seinem Dienste. Er trat ihnen entgegen und fragte in einem ein wenig fremden Dialekte:
»Dieses Gut gehört Herrn von Königsau?«
»Ja, mein Herr«, antwortete der eine der beiden.
»Ist dieser Herr zu Hause und zu sprechen?«
»Er ist daheim und hoffentlich auch zu sprechen. Wollen Sie die Güte haben, mir zu folgen?« Er wurde über den sehr sauber gehaltenen Hof nach dem Herrenhause geführt und dann in einem Vorzimmer angelangt, wo er seine Karte abgab, gebeten, einen Augenblick zu verzeihen. Der Knecht, welcher in augenblicklicher Abwesenheit seines Dieners dessen Stelle vertrat, kehrte sehr rasch zurück und bat den Fremden, ihm zu folgen. Sie gelangten durch 2 Zimmer hindurch in ein drittes, welches augenscheinlich die Bibliothek des Besitzers war. Karten und Pläne lagen auf den Tischen und Stühlen und an allen Wänden ragten Gestelle voller Bücher bis zur Decke empor. Hier war alles einfach, keine Spur von Luxus ließ sich sehen. Und doch machte dieses Arbeitszimmer den Eindruck einer anspruchslosen und unbewussten Vornehmheit. An dem mittleren der 3 hohen und breiten Bogenfenster stand ein bequemer Sorgenstuhl, in dessen Kissen eine männliche Gestalt ruhte, deren Eindruck man gleich auf den ersten Augenblick einen imponierenden nennen musste. Schneeweißes, aber kurzgeschnittenes Haar ließ die Form eines edelgewölbten Schädels deutlich erkennen. Ein dichter Vollbart von eben derselben Farbe umrahmte ein leicht gebräuntes, schönes Greisengesicht, aus welchem ein paar Augen blickten, so hell, so klar, wie man es bei so hohem Alter selten zu bemerken pflegt. Über diesem Angesichte lag es wie ein milder Seelenfrieden ausgebreitet, und doch konnte man bei näherer Betrachtung 2 kleine Fältchen nicht unbemerkt lassen, welche, obwohl von den Spitzen des Schnurrbarts leicht verdeckt,
sich an den Mundwinkeln schräg vorüberzogen und eine leichte Störung dieses Seelenfriedens zu bedeuten schien. Die Gestalt dieses Mannes, welcher ein geöffnetes Buch in der Hand hielt, in welchem er soeben mit noch unbewaffnetem Auge gelesen hatte, war hoch und breit. So und nicht anders mussten die Recken Karls des Großen gebaut gewesen sein, welche mit größter Leichtigkeit Rüstungen von solcher Schwere trugen, dass ein jeder andere zur Erde niedergedrückt worden wäre. Seinem Stuhle gegenüber an einem Pfeiler, an welchem ein hoher und breiter Spiegel befestigt war, stand ein zweites Ruhemöbel, halb Bett und halb Stuhl. In dem darauf befindlichen Kissen erblickte man, halb sitzend und halb liegend, eine Frauengestalt, welche nicht weniger Interesse erregte als der vorher beschriebene. Unter starken und langen schneeweißen Locken, welche jetzt zu einer Art Kranz geflochten waren, erblickte man einen unbeschreiblich schönen Matronenkopf. Zwar zeigte das Gesicht desselben eine krankhafte, fast wächserne Blässe, aber das milde Licht, welches aus den großen, dunklen Augen strahlte, der versöhnliche Ernst, welcher auf der trotz des Alters noch faltenfreien Stirn thronte, die fast noch jugendlich zu nennende Rundung der Wangen, das Kinn, welches weder zu voll noch zu spitz und scharf in den weißen Hals überging, sie bildeten zusammen eine löbliche Demonstration der Wahrheit, dass der Mensch nicht alt werden kann, solange das Herz gesund bleibt. Nur die Lippen, einst jedenfalls voll, schön entworfen und zum Küssen einladend, waren dünner und bleicher geworden und ihre etwas zusammengezogene Stellung gegeneinander ließ vermuten, dass diese Greisin in unbewachten und unbeobachteten Augenblicken den Mund heimlich zusammenpresste, um innere Schmerzen zu unterdrücken und zu verbergen, welche von den ihrigen nicht geahnt und entdeckt werden sollten. Der untere Körper dieser Dame war bis über die Füße herab mit einer wollenen Decke verhüllt. Sollte diese Greisin, deren Augen noch so froh und jugendlich zu lächeln verstand, ein von ihr aus Liebe nicht eingestandenes Leiden in sich tragen, welches von den Füßen auf begonnen hatte, dem Körper die so notwendige Lebenswärme zu entziehen? Diese beiden, der Greis und die Matrone, wer waren sie? Hugo von Königsau, der einstige Liebling Blüchers und Margot, seine Frau, welche das Glück an seiner Seite der Liebe eines Kaisers vorgezogen hatte. Aus dem ehrwürdigen Haare Hugos lief ein roter, fingerbreiter Streif schräg über die Hälfte der Stirn herab. Das war die Narbe jenes verhängnisvollen Hiebes, welche ihm fast das Leben gekostet und in sein Gedächtnis eine unausfüllbar scheinende Lücke gerissen hatte. Margot hielt die Hände wie zum Gebete gefaltet, aber nicht zu einem Gebete, welches sich in Worte kleidete, sondern zu jenem Gebete, welches unbewusst aus dem Auge blickt, von der Wange strahlt, um die Lippen lächelt und um den ganzen Menschen weht, wie der süße, reine Duft den Kelch der bescheidenen Reseda-Blüte umzittert. Ihr Auge war auf die Mitte des Zimmers gerichtet, wo ein Knabe auf Händen und Füßen hin und wieder trabte, um den englischen Zelter vorzustellen, auf welchem eine kleine, allerliebste Reiterin saß und seinen Rücken mit den quatschigen Fäustchen traktierte, um den Arm, bereits schwitzenden Gaul aus dem Trabe, gar noch in den Galopp zu treiben. So ein kleines Tausendschönchen weiß eben auch bereits schon genau, dass es sich ungestraft erlauben darf, das gutmütige, stärkere Geschlecht in Zaum und Zügel zu nehmen. Und daneben stand diese Gruppe betrachtend mit glückstrahlendem Auge eine liebe, milde Madonnengestalt, die Mutter dieser beiden schönen Kinder, und doch noch so jungfräulich angehaucht, als ob die Liebe noch gar nicht da gewesen sei, ihr Herz, Mund und Sinn zu erschließen. Ida von Rallion, die Frau Gebhard von Königsaus, welcher leider jetzt in der Ferne weilte. Dieses Stillleben wurde durch den Knecht unterbrochen, welcher eintrat, um eine Karte zu überbringen und dabei zu melden, dass ein fremder Herr angekommen sei und nach Herrn von Königsau gefragt habe. Hugo nahm die Karte, warf einen Blick auf dieselbe und las laut: »Henri de Lommel, diesen Namen kenne ich nicht, Hast du ihn vielleicht einmal gehört, beste Margot?«
»Nie«, antwortete die Matrone.
»Oder du, liebe Ida?«
»Ich auch nicht, Papa.«
»Nun, wir werden ja gleich sehen. Ich bitte den Herrn einzutreten.«